Diese Horden, unter ihnen ungezählte Juden, sollten in Marsch gesetzt werden, um die deutschen Städte und Dörfer in Schutt und Asche zu legen. Sie hätten ein Blutbad ohnegleichen unter unserer Bevölkerung angerichtet.
In der 6. Armee des Feldmarschalls von Reichenau erging der Befehl, alle schlappmachenden Gefangenen zu erschießen.
20. Mai 1944, Samstag. Zweite Werkstattkompanie 311. Hier im Ort hat es mal viele Juden gegeben. Neulich hatten wir Pech. Beim Einpflanzen von Bäumen, beim Tarnen von Geschützen, stießen wir auf eingescharrte Leichen. Ja, man kann so allerhand erleben. Aber es kann uns als alte Krieger nicht mehr erschüttern.
Die Gesichter dieser Untermenschen sind von Raubgier und Mordlust gezeichnet. In der Tat würdige Verbündete Churchills und seiner Plutokratenklicke.
Der Juli 1944, Montag, Obergefreiter B., dritte Kolonne der 9. Kompanie, Transportregiment zur besonderen Verwendung 628.
In der Ausstellungshalle Marienbad in Freiburg wird die umstrittenste Ausstellung des letzten Jahres, des Gedenkjahres 1995, gezeigt. Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944 zeigt an drei Beispielen die Verwicklung deutscher Truppen in den Holocaust und das Sterben russischer Gefangener und Zivilisten und Zivilistinnen. Ein Beispiel verfolgt den Weg der 6. Armee bis Stalingrad. Eines, das Wüten deutscher Truppen in Serbien und ein drittes, die Ereignisse im Rücken der Front in Weißrussland. Durch Weisungen von Hitler und den Generälen veranlasst, Hitler forderte etwa am 3. März 1941 vor dem Ostfeldzug die Beseitigung der, Zitat, jüdisch-bolschewistischen Intelligenz, Zitat Ende. Von diesen Weisungen veranlasst, säuberten deutsche Infanteristen das flache Land hinter der Front. Angetrieben von Feindbild Partisan ist gleich Jude, erschossen sie in den Dörfern Juden und Jüdinnen. Gleichzeitig betrieben sie die Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung, die Zwangsarbeit und die Quälereien in den Städten. Innerhalb von einem Jahr wurden von der Wehrmacht etwa 40.000 Juden und Jüdinnen meist erschossen, ohne dass dazu Befehle der Zivilverwaltung oder der SS vorlagen. Diese begriffen nämlich das eigenmächtige Vorgehen der Wehrmacht als Konkurrenz und protestierten bei höherer Stelle. Russische Kriegsgefangene kamen in den Lagern unter Wehrmachtsaufsicht massenhaft um. Um deutsche Stützpunkte wurde das Land ausgeplündert und ganze Landstriche wurden entvölkert. In Weißrussland kamen von 10,6 Millionen der Bevölkerung 2,6 Millionen unter deutscher Besatzung um. Angesichts der Tatsache, dass die Wehrmacht direkt an der Ermordung von 1 Million Juden und Jüdinnen beteiligt war und somit der Holocaust nicht nur die Sache der SS war, spricht der Leiter der Ausstellung Hannes Heer davon, dass die Truppe keine Probleme mit dem Holocaust gehabt habe, sondern ihn gerne in die Hand genommen habe. Hannes Heer erklärt das folgendermaßen.
Die Soldaten, die 1939 folgend in den Krieg marschiert sind oder in den Krieg gefahren sind oder geflogen sind, haben die völlige Entrechtung der jüdischen Bürger seit 1933 mitverfolgt. Sie haben gesehen, wie die Juden aus dem öffentlichen Leben verschwunden sind, wie ihnen alle Rechte aberkannt wurden, wie sie zum Schluss in Judenhäusern konzentriert wurden. Sie haben die Deportationen miterlebt. Sie haben ab 1941 gesehen, wie die Juden mit dem Judenlappen herumlaufen mussten. Das heißt, wer spätestens 1941 im Osten einmarschiert ist im Sommer, der wusste, was die Nazis mit der Judenfrage meinten. Und der wusste sehr klar auch, ohne Details zu kennen, was diesem Teil des deutschen Volkes drohte. Oder diesem Teil des sowjetischen Volkes oder der baltischen Völker drohte. Und wenn man Feldpostbriefe liest und wenn man Tagebücher liest der Wehrmachtsangehörigen aus dieser Zeit, dann findet man das, den direkten Niederschlag auch dort, dass große Teile davon überzeugt waren, die Juden müssen weg, weil sie sind unwert und sie sind Rassefeinde. Und der restliche Teil der Soldaten hat es hingenommen. Es hat gesehen, dass hier ein zentrales Thema der NS-Politik auf dem Tisch lag, was dieser Staat, dieses System mit aller Macht durchzusetzen bestrebt war. Und sie haben das hingenommen und haben mitgemacht.
Jetzt von Verbrechen gehört zu haben und selber an Verbrechen beteiligt zu sein, ist ja nochmal ein Unterschied. Also
Es ist ein Unterschied für die Leute, ob sie es aushalten, ob sie mittun. Und in der Beschreibung, die die Ausstellung bietet, finden sich Anhaltspunkte dafür, dass dieses Mittun doch sehr weit ging. Was waren vielleicht nochmal Antriebe für dieses Mittun? Materielle Antriebe?
Naja, der Rassismus hat natürlich vielfältige Quellen. Das sind Gefühle von Unterlegensein, die man kompensiert, dadurch, dass man noch Schwächere tritt und demütigt. Es ist sehr oft auch einfach das Gefühl der absoluten Macht gewesen. Einen Juden zu drangsalieren, zu quälen, auf einen Juden als Schießscheibe zu benutzen, mit einem Juden all die Späße sich zu erlauben, die als Kinder, die Kinder mit Fröschen und mit Insekten machen, das ist ein Gefühl, was in diesem Krieg sehr oft anzutreffen gewesen ist, vor allen Dingen dann anzutreffen gewesen ist, wenn dieser Krieg sich in den großen Rückzug verwandelte. Und wenn es nichts mehr zu siegen gab, dann hat man sich sehr oft schadlos gehalten und die verlorene Macht immerhin dann an dem Juden nochmal ausreagiert. Also das ist ein ganzes Bündel von Motiven. Das ist natürlich heute sehr schwer, da dieses Bündel noch aufzugrößen, und vor allen Dingen ist es schier unmöglich, Zahlen etwa rauszufinden und zu sagen, so und so viele haben mitgemacht, so und so viele waren begeistert. Das ist eben das Versäumnis von 50 Jahren bundesdeutscher Geschichte, in der die Tatzeugen, die Augenzeugen, geschwiegen haben.
Diese Formel Kultur der Gewalt, hilft sie vielleicht, so einen scheinbaren Gegensatz aufzulösen zwischen dem, was in Vernichtungslagern passierte, also ein entemotionalisierter bürokratischer Prozess, und dem, was jetzt eher bei der Wehrmacht der Fall war, ja schon einem, na gut, im Kriege irgendwie sehr emotionalen Vorgehen oder einem Vorgehen in...
Natürlich gibt es da einen deutlichen Unterschied. Das fabrikmäßige Töten, das ja intendiert war als ein leises und automatisch und wie geölt ablaufendes Massenmorden, was in den Vernichtungslagern ja auch fast perfekt erreicht worden ist, das hat sich natürlich unterschieden von dem, was dann im Krieg passiert ist, wo die Gewalt auch von Individuen ausgeübt natürlich ein ganz anderes Gesicht gehabt hat. Und erst recht, als der Krieg dann verloren ging und auf den Rückzügen auch die Maschinerie dieses Krieges sich auflöste, blieb nichts anderes übrig, als die Gewaltsamkeit und die Grausamkeit des Individuums zu mobilisieren, sodass diese Form von Gewalt natürlich vom äußerlichen Ausdruck her sich stark unterscheidet von dem, was in den Vernichtungslagern passiert ist, nicht aber auch von der Quelle und von der Ursache und von der Motivation her.
Die gründliche Recherche des Hamburger Instituts für Sozialforschung löste bei ehemaligen Lanzern verschiedene Reaktionen aus. Zum Beispiel wurden die Plakate vor der Ausstellungshalle Marienbad mit Zetteln beklebt, auf denen Altnazis den alliierten Siegerterror gegenrechneten.
Ganzseitig berichtet das dort führende Blatt unter der Schlagzeile „Die Todeslager der Alliierten" über die Ermittlungen des kanadischen Publizisten und Geschichtsforschers James Buck, demzufolge dem Siegerterror bis zu 9 Millionen Deutsche zum Opfer gefallen sind. 1 Million Kriegsgefangene kamen laut Buck allein in den US-amerikanischen und französischen Massenlagern für Deutsche um. „Diese vielen Lügen haben mich ganz krank gemacht", zitiert das Blatt James.
Ein anderes Beispiel. Helmut Schmidt ließ sich in einer Diskussion zu haarsträubenden Aussagen hinreißen. In der Wehrmacht habe er sich im einzigen anständigen Verein im Dritten Reich gefühlt und von der Judenvernichtung habe er nichts erfahren.
Die eine Argumentation von Beteiligten oder ehemaligen Wehrmachtssoldaten auf dieser Ausstellung wäre ja wohl die, also sich persönlich nicht schuldig zu fühlen. Aber es gibt ja noch weitergehende Argumente. Helmut Schmidt hat zum Beispiel gesagt, es gehe nicht an, der jungen Generation ein Verbrecheralbum vorzuführen. Also es gibt ja auch eine politische Komponente, sagen wir mal, für die heutige Zeit. Also wie gehen die Deutschen mit ihrer Geschichte um und mit ihrer Vätergeneration?
Na, diese Kriegsgeneration hat es natürlich in 50 Jahren zunächst mal geschafft, ein bestimmtes Bild zu etablieren, das Bild einer sauberen Wehrmacht, eines normalen Krieges, das Bild, in dem der Nationalsozialismus nicht vorkommt, Verbrechen nicht vorkommt, eigentlich ein Bild, in dem alle Deutschen entweder Widerständler sind oder zumindest alle Opfer sind. Das ist das öffentliche Bild über Jahrzehnte gewesen. Und dass diese Kriegsgeneration natürlich mit Empörung darauf reagiert, wenn dieses Gebäude wie im letzten Jahr geschehen zusammenbricht. Das kann man verstehen. Was sie noch mehr peinigt, glaube ich, ist, dass die nachwachsende Generation, die ja doch eigentlich die Aufgabe hat, das Bild der Väter und der Großväter in Ehren zu halten und das Bild jener Jahre sozusagen weiter zu erinnern, dass diese nachwachsende Generation, dass die durch so eine Ausstellung natürlich an einen Punkt kommt, wo sie sagt, nee, wir müssen einen Bruch machen mit unseren Vätern und Großvätern, mit dem, was sie getan haben, da möchten wir nichts zu tun haben.
Heißt es auch, dass diese Ausstellung eben erst möglich ist in einer politischen Situation, wo eben die Generation, die in der Wehrmacht aktiv war, quasi von den Schaltzentren der Macht langsam sich verabschiedet und eben nur noch jetzt wie Helmut Schmidt eben Elder Statesman ist?
Ja, es ist ein Grund. Ein Grund ist, dass diese Schicht jetzt die Macht hat abgeben müssen. Sie ist gesellschaftlich nicht mehr potent. Das ist eine andere, nachwachsende Generation. Dass sie auch keine Unterstützung mehr findet, das hat sich gezeigt. Der zweite Grund ist aber auch, dass der Kalte Krieg beendet ist. Also der Kalte Krieg ist eine der Wurzeln gewesen, aus denen dieses Bild der sauberen Wehrmacht und des ehrenvollen Kampfes sich gespeist hat. Man konnte immer wieder darauf hinweisen, es war doch eigentlich nicht so falsch, was wir gemacht haben, ja, gegen die Kommunisten loszuziehen. Es hat sich doch gezeigt an Berlin und DDR und der Mauer, dass das wirklich Teufel in Menschengestalt sind. In dem Moment, wo der Kalte Krieg weg ist durch den Zerfall der Sowjetunion und die Auflösung des Warschauer Pakts, in dem Moment ist diese Quelle verstopft. Ja, und man schaut sich das jetzt viel vorurteilsloser an.
Abschließender Punkt, in der Beschreibung der vorherigen Zeit, der Weimarer Zeit, haben Sie von einer Kultur der Gewalt in Deutschland gesprochen. Dann könnte man ja heute eigentlich beruhigt sagen, Kultur der Gewalt, also meinetwegen Straßenkämpfe zwischen Rotfront und SA und so, sowas gibt es nicht mehr. Wir haben es mit einem anderen Menschentyp zu tun, der mit Gewalt anders umgeht.
Nein, die Gewalt ist ja nicht verschwunden aus unserer Gesellschaft. Sie ist weder verschwunden als individuelle Gewalt von verzweifelten, sozial verzweifelten Gruppen oder von Gruppen, die den Sinn ihres Lebens verloren haben. Sie ist ja auch anwesend in den Kriegen, die unvermindert und mit einer ungeheuren Brutalität, wir sehen es auf dem Balkan, weitergehen. Vor unseren Augen jeden Tag entstehen neue Kriege. Nur wenn man sich auf die Bundesrepublik oder wenn man sich auch jetzt auf Deutschland konzentriert, muss man feststellen, dass hier ein entscheidender Schritt nach vorne getan worden ist. Nach vorne in eine zivile Gesellschaft mit zivilen Umgangsformen. Konflikte werden im Parlament ausgetragen, Konflikte werden per Debatte ausgetragen, per öffentlicher Polemik in Zeitschriften oder im Fernsehen. Es ist einfach ein anderes Vertrauen in die Kreativität von Konflikten. Die Volksgemeinschaft der Nationalsozialisten hat diesen undemokratischen Vorstellungen Rechnung getragen und hat das Parlament aufgelöst, faktisch doch, ja, und hat gesagt, wir brauchen diese Streiterei nicht mehr, wir sind jetzt hier ein zusammengeschlossenes, harmonisches Ganzes, was sich fest um den Führer schließt. Das ist ein Zeichen für diese undemokratische Position gewesen und da sind wir einen Schritt weitergekommen.
Die Ausstellung kann man sehen. Spektakulärer Mittelpunkt sind Ausstellungstafeln in der Form des Eisernen Kreuzes. An ihnen hängen Fotos. Lanzer hielten trotz Verbot die Kamera auf ihre Opfer. Wiedergefunden wurden diese Fotos unter anderem in Archiven Osteuropas. Man kann sehen, wie Soldaten Juden quälen, wie Erschießungen vorgenommen wurden, wie Gefangene weggetrieben werden oder statt Vieh vor Landwirtschaftsgeräte gespannt wurden. Man kann Landschaften mit Galgen und Erhängten sehen.
Diese Horden, unter ihnen ungezählte Juden, sollten in Marsch gesetzt werden, um die deutschen Städte und Dörfer in Schutt und Asche zu legen. Sie hätten ein Blutbad ohnegleichen unter unserer Bevölkerung angerichtet. Allein dem schnellen Zupacken des Führers und seiner tapferen Soldaten ist es zu verdanken, dass Deutschland vor dieser tödlichen Gefahr bewahrt geblieben ist. Die Gesichter dieser Untermenschen sind von Raubgier und Mordlust gezeichnet.
Die deutschen Akten erwähnen tägliche Rationen von 20 bis 30 Gramm Hirse und 100 bis 200 Gramm Brot oder höchstens zwei Kartoffeln. Im Herbst 1941 nahm die Sterblichkeit unter den entkräfteten Gefangenen furchtbare Ausmaße an, zumal für sie auch kaum Unterkünfte geschaffen worden waren. Die tägliche Sterbeziffer stieg auf bis zu 2%. Bis Anfang Februar 1942 waren von den etwa 3,4 Millionen Gefangenen des Jahres 1941 etwa 2 Millionen, also fast zwei Drittel, gestorben.
Wie auf Videos zu sehen ist, die in der Ausstellung Wochenschauaufnahmen zeigen und wo ihr gerade Ausschnitte gezeigt habt, schauen die Gefangenen nur kurz in die Kamera, dann zu Boden. Deutsche dagegen schauen ihre Opfer an. Die Fotos und die Briefe der Lanzer geben Kommentare zum Geschehen.
Der Juli 1941, Dienstag. 9. Kompanie, Infanterieregiment 721, 714. Infanteriedivision. Ganz im Zeichen des großen V steht auch unser heimischer Sender der Propagandakompanie Belgrad. Tagsüber und abends gibt's eine wundervolle Musik. Ja, zu Beginn jeder Nachrichten gibt der Belgrader Sender als besonderes V-Sendezeichen eine Tonfolge aus Beethovens 5. Symphonie. Es hört sich sehr schön, wuchtig an. Bekommt ihr mit eurem Apparat auch Belgrad? Abends geben sie auch um 20 Uhr und um 22 Uhr deutsche Nachrichten. Vielleicht hast du mal Gelegenheit zu hören. Erschrick aber nicht, wenn man zufällig die Ziffern der erschossenen Kommunisten oder Juden bekannt gibt, die täglich im Anschluss an die Nachrichten genannt werden. Heute gab es Rekord. Heute Morgen wurden in Belgrad 122 Kommunisten und Juden von uns erschossen. Auch mein Ort, Krka, kannst du zufällig mal hören. Er wird oft genannt. Gestern versuchten noch die Kommunisten dort, die Stadt in verschiedenen Stadtteilen anzuzünden. Gestern wurden über 30 Personen erschossen. Auch hat sich die Bande vor einigen Tagen erlaubt, eine Unterkunft von Soldaten unseres Regiments, die nachts schliefen, mit Handgranaten auszuräuchern. Wie viele dabei umgekommen sind, weiß ich nicht.
Der Vernichtungsfeldzug mit brennenden Dörfern und unzähligen toten Feinden wurde auch in seinen verbrecherischen, massenmörderischen Aspekten von den deutschen Lanzern mit Fotos dokumentiert. Neben der Faszination an der Tat und der eigenen Macht über Leben und Tod zeigen die Fotos und Briefe noch mehr.
13.02.1942, Freitag. Erstes Korps, Korps Nachrichtenabteilung 44. Es ist einfach unmöglich zu schildern, was wir erlebt haben. Das satanischste und verbrecherischste System aller Zeiten ist das Judensystem im Sowjetparadies. Es ist ein Paradies für Juden. Wir haben die Rassenmorde in Lemberg, Zlotzow erlebt. Ich genauestens in Tarnopol und einigen anderen Orten. Unbeschreiblich. Da ich fließend Russisch spreche, habe ich, obwohl ich auf meinen Wunsch nicht als Dolmetscher offiziell eingesetzt bin, genaueste Feststellungen getroffen. Führer aller dieser Verbrecher waren Juden. In Tarnopol besonders jüdische Ärzte, Chirurgen, die bei den Rassenmorden regelrecht seziert haben. Die Volkswut werde ich nie vergessen. Dort haben wir noch die meisten erwischt. Wir kamen zu schnell. Trotzdem wir diesen Anschauungsunterricht haben, sind wir, meine Männer und ich, für den Stürmer dankbar. Denn wir interessieren uns doch, wie es außerhalb Deutschlands langsam in der Judenfrage dämmert.
Offensichtlich sahen sich Lanzer als Erfüller eines Schicksals, das die Juden und Jüdinnen und die osteuropäischen Völker ereilen musste. Der Rassismus war weniger ein aggressiver Affekt als einer, der eine Logik befriedigen sollte. Man reagierte nur. Die Dinge geschahen. Den Galgen errichteten andere, die Pistole drückten andere ab, denn die Fotografen hatten die Kamera zwischen sich und dem Geschehen. Am besten Polen, Ukrainer, Balten handelten. Hinter die Aussagen der Barbarisierung, der Veröstlichung des Verhaltens, hinter diesen Aussagen kann man sich heute noch zurückziehen. Die Fotos sprechen eine andere Sprache als die von Barbarisierung. Sie handeln vom Zuschauer, dem Täter der Moderne, das ist der Typ des Konsumenten.
Diese Horden, unter ihnen ungezählte Juden, sollten in Marsch gesetzt werden, um die deutschen Städte und Dörfer in Schutt und Asche zu legen. Sie hätten ein Blutbad ohnegleichen unter unserer Bevölkerung angerichtet.
In der 6. Armee des Feldmarschalls von Reichenau erging der Befehl, alle schlappmachenden Gefangenen zu erschießen.
20. Mai 1944, Samstag. Zweite Werkstattkompanie 311. Hier im Ort hat es mal viele Juden gegeben. Neulich hatten wir Pech. Beim Einpflanzen von Bäumen, beim Tarnen von Geschützen, stießen wir auf eingescharrte Leichen. Ja, man kann so allerhand erleben, aber es kann uns als alte Krieger nicht mehr erschüttern.